Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Alle bekloppt. Mit unseren DiplompsychologInnen Sophia Kappweis und Alexander Waschgau und dem angeheirateten Typen im unteren Drittel des Bildes.
Von Sophia angeheiratet. So, genau. Nicht, dass das andere.
Die einen sagen so, die anderen so. Man weiß.
Wir in dieser Sendung machen wir Folgendes, in diesem wunderschönen Live-Format. Ihr schreibt Dinge in den Chat, ich lese sie vor, wenn ich sie finde, und gebe diese Fragen weiter an unsere beiden Psychologen und die beantworten das dann. Diese Sendung ist keine Lebensberatung, diese Sendung ist auch keine Therapie.
Eine Lebensberatung, ja, aber keine Psychotherapie.
Keine Psychotherapie, ne, Lebensberatung vielleicht, na gut. Und es läuft im Wesentlichen so ab, dass ich versuche, mich zurückzuhalten und möglichst wenig zu sagen und die beiden anderen ganz viel. Das ist aus mehreren
Gründen. Was mit fortschreitenden Sendungen weniger klappt.
Ich habe gesagt, ich sag das jetzt nochmal. Ja. Außerdem habt ihr mich einmal gelobt, das war ein Fehler.
Ja.
Wir werden wie immer beginnen mit dem sogenannten Blitzlicht. Das ist eine Momentaufnahme des Tages. Ein bisschen mehr als mir geht's gut, mir geht's schlecht. Und ein bisschen weniger als eine 20-seitige Kurzgeschichte. Alexander, wie lautet denn dein Blitzlicht?
Ich bin primär unsagbar erschöpft. Das habe ich schon des Öfteren gesagt. Ich habe ja über die sozialen Netzwerke verlauten lassen schon, dass es einen Todesfall in einer ganz nahen Familie gegeben hat. Es schaut ja gerade keiner zu. Es ist tatsächlich mein Halbbruder, mit dem ich aber aufgewachsen bin, verstorben nach einem Unfall, sehr überraschend. Und neben allen anderen Dingen, die natürlich jetzt, weil ich berichtet habe, dass es also stressig ist, was so aktuell in diesem Jahr alles anstand, kam jetzt als ja im Grunde fast letzter übrig gebliebener Verwandter auch eben die Wohnungsauflösung und Beisetzung und all diese Dinge auch noch hinzu. Aber auch gleichzeitig ganz viele tolle Projekte, die stattgefunden haben, die man demnächst irgendwo irgendwie auch wahrnehmen kann auf ganz vielen Ebenen. Da rede ich dann demnächst mal drüber. Also ein Wechselbad der Gefühle. In 14 Tagen sind wir seit 6 Monaten hier in Arschkirchen. Die Zeit ist rasend schnell verstrichen und ich habe in der Zeit aber im Grunde genommen so gut wie gar nicht mal frei gehabt oder Zeit gehabt, innezuhalten, sondern eigentlich immer nur so die Schienen von fahrenden Zug verlegt. Und habe jetzt dann Mitte Juli tatsächlich mal 14 Tage an meinem universitären Job Urlaub. Das heißt, da kann ich dann alles aufarbeiten, endlich mal, was sonst liegen geblieben ist in allen anderen 30 anderen Jobs. Ach, und in einer Wohnung. Aber das hilft natürlich schon mal und darauf setze ich, ich werde wahrscheinlich erstmal 3 Tage durchschlafen. Und dann werde ich mich all der Dinge widmen. Schneid mal den Jingle neu, mach mal dies. Auf der Homepage sind 3 Komma falsch. Ja, das weiß ich alles. Aber gerade jetzt aktuell waren halt ganz viele andere Dinge, die ganz viel Priorität hatten. Bin erschöpft. Und normalerweise, wenn es nicht ihr wärt, und ich muss es leider sagen, Tommy, an dieser Stelle, wenn es nicht deine wunderbare Frau wäre, und ich so gerne diese Sendung mache, hätte ich das heute abgesagt. Einfach. Weil auch dieser Tag heute schon wieder völlig irre war, was die Aufgaben anging. Aber mache ich nicht, weil im Grunde genommen, jetzt wo ich das alles erzähle, geht es mir auch schon wieder was besser. Das ist sehr schön. Das ist toll an diesem Format.
Sophia.
Ich freue mich so sehr, dass das für dich so ist, Alexander, weil mir geht's genauso. Also es ist tatsächlich so, dass ich das hier sehr, sehr gerne mache und immer merke, wenn ich dann hier sitze, also auch wenn ich so am Nachmittag denke, um Gottes Willen, wie soll das gehen, wenn ich dann hier sitze, dann freue ich mich total und dann ist es einfach schön. Mir geht's okay. Also ich bin immer noch krankgeschrieben. Ich habe immer noch Hampel mit Long-Covid herum. Hatte jetzt vor, weiß ich nicht, einer Woche oder zwei, ich habe auch kein Zeitgefühl mehr. Ich kann auch nicht wirklich nachdenken. Ich bin, hatte ich so eine Art Rückfall und das hat mich wahnsinnig, wahnsinnig frustriert und sehr viel Kraft gekostet, einfach da jetzt wieder positiv dran zu gehen und so. Aber inzwischen habe ich festgestellt, es geht so ganz, ganz langsam wieder voran. Und jetzt versuche ich das so hinzukriegen, dass da kein Rückfall mehr kommt. Und habe vorher gedacht, ja, und der Tag heute, der war so ein gutes Beispiel dafür, wie man es eigentlich nicht machen soll. Also das heißt, ich habe es heute nicht so richtig gut geschafft, aber so halb auf mich aufzupassen. Und habe mir jetzt fest vorgenommen, ab morgen gucke ich da wieder ein bisschen besser. Aber dieses Format hier ist tatsächlich was, was ja, was mich einfach freut und was ich schön finde und was ich gerne mache und was mir auch Kraft gibt. Also ich gebe hier nicht nur, sondern ich kriege auch ganz viel.
Ich habe heute lustige Feuerflieg-Hörspiele aufgenommen, aber wusste die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich müsste eigentlich Drehbücher schreiben. Verzeihung, das ist ein echt furchtbares Gefühl, wenn man etwas macht, was man gerne macht, was man natürlich auch machen muss, und was anderes, was man jetzt eigentlich auch gerne macht, aber vor allem noch mehr machen muss, weil ein 100-köpfiges Team darauf wartet, dass sie endlich Bücher haben zum Vorbereiten. Das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Umso schöner war es, dass die Aufnahmen heute toll funktioniert haben, mit Wiegald und Theresa wahnsinnig viel gelacht haben und ganz wunderbar, und es waren tolle Gäste dabei. Davon ein andermal mehr. Also eine Paarung kann ich auf jeden Fall erzählen, weil die nicht mit hier am Tisch sitzt, und zwar die Liza Grimm und der Paul Burkhardt waren dabei in der Rolle als Hexe und Dieb, und das war wahnsinnig unterhaltsam und ganz wunderbar, aber das ist noch lange nicht alles. Ich würde tatsächlich direkt zu einer ersten Frage kommen. Es sind ganz viele wunderschöne Blitzlichter hier in dem Chat, die ihr beide, Sophia und Alexander, auf jeden Fall dann lesen müsst, wie immer. Aber ich würde mal direkt mit einer Frage reinkommen, die ganz am Anfang schon vor dem Blitzlicht noch kam. Von Munkelbude. Liebe Psychis.
Sehr schön.
Das habe ich noch nie gehört, tatsächlich.
Also, ich bin seit einem halben Jahr bei einer tiefen psychologischen Therapeutin. Was immer es ist, das werdet ihr bestimmt gleich lernen, und bin mir nicht sicher, ob ich bei ihr gut aufgehoben bin. Meine Kritikpunkte. Sie geht teilweise recht hart mit mir um, also beleidigend und verurteilend. Sie bezeichnet mich zum Beispiel als naiv, bockig und zu negativ. Solche Szenen spielen sich jede zweite Sitzung ab. Sie sagt in fast jeder Sitzung, das Gefühl, dieses Gefühl ist falsch, das muss weg, da müssen Sie anders denken. So. Da hört's auf jetzt. Das war das. Also ich denke,
da ist jetzt keine Frage so richtig.
Ah, da geht's, ne? Es geht noch weiter. Sie meint, das sei durchaus tiefenpsychologisch so, dass man Gedanken und Gefühle stoppt und umprogrammiert. Ich halte das eher für einen verhaltenstherapeutischen Ansatz, was ja okay ist. Ich möchte aber tiefer gehen. Sie setzt mich dann unter Druck, nur so gesund werden zu können. Sie redet immer wieder von sich. Sie gibt mir Ratschläge und reagiert sauer, wenn ich sie nicht annehme. Meine Frage, ist das okay, wie sie mich behandelt? Und wie kann ich darauf reagieren?
Nein, und bitte die Therapeutin wechseln.
Ja.
Ist also die kurze und doofe Antwort, aber das geht natürlich gar nicht. Das hat auch gar nichts mit Tiefenpsychologie zu tun.
Was ist denn Tiefenpsychologie?
Ist eine, also wir haben im Grunde zwei große Therapieschulen in Deutschland, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Die Psychoanalyse lasse ich mal außen vor, das ist eine dritte. Es gibt weitere Ansätze, die reingekommen sind. Tiefenpsychologisch fungierte Psychotherapie ist im Grunde genommen die Variante, wo du schon versuchst, zunächst ein wenig an die Symptomatik zu gehen, aber den Auslöser von Problemen zu identifizieren und daran zu arbeiten. Also da, wo hat das Problem angefangen? Wenn wir dieses Problem dann lösen, auflösen, gehen die Probleme weg. Das ist ein relativ langwieriger oder längerer Therapieprozess, sage ich mal. Bei der Verhaltenstherapie ist es eher so, dass man sagt, wir gehen direkt an die Symptome ran. Also jemand, der Angst vor Spinnen hat, da forscht man nicht nach. Das ist immer so das ganz einfache Beispiel, wo kommt diese Angst vor Spinnen her? Sondern es gibt bestimmte Verfahren, wie man diese Angst vor Spinnen senken, im besten Fall sogar wegnehmen kann. Das sind die beiden Ansätze. Bei der Verhaltenstherapie ist es tatsächlich an vielen Stellen so, dass man davon spricht, dass etwas kognitiv umstrukturiert wird. Das heißt, kognitiv, das ist alles, was so an Denkprozessen damit gemeint ist, das nennt man kognitiv. Das heißt, wenn man negative Gedanken hat, wie man die unter Umständen loswerden kann, das sind Techniken. Das funktioniert aber nicht, indem man sagt, seien Sie mal nicht so traurig, seien Sie mal lustig, strukturieren Sie sich mal um. So funktioniert es halt eben nicht, weil wenn das funktionieren würde, bräuchte man keine Psychotherapie, und dann müssten Menschen da auch nicht hingehen, weil dann könnten sie einfach aufhören, dass es ihnen schlecht geht, und dann würde es ihnen besser gehen. Das heißt, ich weiß nicht, wo diese Therapeutin ihre Ausbildung gemacht hat. Offensichtlich reibt ihr euch ja auch im Umgang miteinander eine Psychotherapie sollte immer ein Miteinander sein, natürlich. Die darf auch mal herausfordernd sein, eine Psychotherapie. Man bekommt ja auch Aufgaben und Hausaufgaben gestellt, das schon, aber zu sagen, jetzt bocken Sie mich hier mal nicht rum und fangen Sie mal an, vernünftig zu denken, spricht jetzt für mich erstmal dafür, dass das keine gute Therapiesituation ist. Und wenn die Therapeutin vielleicht auch keinen anderen Ansatz hat, vielleicht möchte sie das auch anders haben, dann zeigt es zumindest, dass euer Verhältnis nicht zueinander passt. Und auch dann sollte man sich eher jemand anderes suchen, mit dem das besser funktioniert. Das wäre jetzt meine lange Antwort.
Jetzt kommt von Sophia eine kurze, oder wie?
Vielen Dank, Alexander, dass du das so wunderbar erklärt hast. Da bin ich jetzt sehr, sehr froh, und dass ich das nicht machen muss. Das Wichtigste, und daran, also ich glaube, es gab sogar Untersuchungen, dass also amerikanische Forscher haben vermutlich herausgefunden, dass meiner Ansicht nach das Wichtigste ist die Beziehung zwischen Therapeut und Patient. Und ich glaube, es gibt Untersuchungen, die sagen, ja, das ist fast wichtiger, als welche Ausrichtung dieser Therapeut oder diese Therapeutin hat. Davon ab gibt's im Moment viele Therapeuten, die tiefenpsychologisch arbeiten, aber eben auch verhaltenstherapeutisch, wenn es drauf ankommt und so. Also das Wichtigste ist, wie ist denn meine Beziehung zu der Therapeutin, und deine Beziehung zu deiner Therapeutin, die ist nicht gut, was nicht an dir liegt, sondern an deiner Therapeutin. Und deswegen ich kann mir gar nicht vorstellen, wie da was vorangehen soll, weil also alles, was du beschrieben hast, ist so, dass ich mir sage, ich hoffe wirklich, dass die jetzt noch mal ein paar Fortbildungen macht oder vielleicht speziell nur bei dir sich so benimmt und bei allen anderen Patienten nicht. Ich weiß es nicht, aber das ist wirklich, das tut mir sehr, sehr leid, weil es ist so schwierig, jemanden zu finden und sich zu öffnen und überhaupt, jetzt gehst du ja da auch schon eine Weile hin. Aber meine Meinung ist, so wie du das beschreibst, musst du dir jemand anderen suchen, weil das ist keine gute Therapeutin. Wirklich nicht.
Also besteht.
Das hat auch nichts damit zu tun, dass jetzt irgendeine Therapieform so ist, dass ein Therapeut sich so benehmen sollte. Also Alexander hat recht. Natürlich kann es mal sein, dass man in der Therapie einen Moment hat, wo man sich nicht gut fühlt. Das ist keine Frage. Das kann passieren, oder dass man traurig wird oder irgendwas herausfordernd ist. Aber das, was du beschreibst, ist ja einfach, du fühlst dich ja ganz oft schlecht und du fühlst dich generell schlecht behandelt von deiner Therapeutin. Und das ist wirklich, das steht in keiner Therapie so drin, dass das so sein muss. Im Gegenteil.
Hm. Eine Frage.
Das tut mir sehr, sehr leid. Das ist, ja.
Besteht, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wenn man jetzt die Therapeutin hier hätte, besteht denn da die Möglichkeit, dass man sich so wenig versteht, dass man so ein Problem hat mit Sender-Empfänger, dass das alles falsch verstanden wurde? Oder sagt man, es ist einfach egal, weil wenn sich der Patient oder die Patientin schlecht fühlt, ist das halt falsch, egal was?
Ich finde, dass das egal ist, vor allem, weil die Person, die uns die Frage gestellt hat, um die geht's. Und nicht um die Therapeutin.
So.
Also insofern ist das wurscht.
Wurscht. Da ja. Kommt jetzt genau. Plötzlich das Land durch bei meiner Frau.
Wurscht. Ich bin gespannt, wo das heute hinführt. Ich merke, dass es mir schwerfällt, mich zu konzentrieren.
Okay.
Vielleicht fange ich auch an zu pelsern, mal weiß es nicht.
Das fände ich.
Ajo, aller Hopp,
nächste Frage. So, nächste Frau. Hummelhanger. Hat eine Frage, die ist eher, die geht eher direkt an dich, Sophia. Die finde ich aber hilfreich für alle. Wie passt man mit sowas wie Long Covid und Co. auf sich auf und verteidigt diese Pausen, da es ja nicht anzusehen ist? Finde ich interessant.
Ja, wie ich ja eingangs in meinem Blitzlicht gesagt habe, heute habe ich das nicht so gut hingekriegt. Das ist super, super schwierig. Also, und das ist also ich denke, man kann es, also diese Pausen, ich glaube, man weiß dann irgendwann, die sind halt notwendig. Also das geht nicht ohne Pausen. Wenn du keine Pausen machst, dann wirst du nicht gesund oder nur sehr, sehr, sehr langsam gesund oder kriegst sogar einen Rückfall oder wirst vielleicht gar nicht mehr gesund. Ich weiß da auch ehrlich gesagt zu wenig. Also ich versuche mich da gerade einzulesen, bin weil ich Long-Covid habe, kann ich auch nicht so lange lesen und nicht so konzentriert lesen. Bin auch verwirrt, weil ich das Gefühl habe, irgendwie weiß man auch noch zu wenig. Also ich lese dann relativ viel verschiedene Dinge, wo sich aber fast alle einig sind, ist, dass diese Pausen notwendig sind. Und das, also du könntest versuchen, dir aufzuschreiben, was mache ich denn so den Tag über? Einfach um eine Art von Kontrolle zu haben, weil manchmal macht man so alltägliche Sachen, die so automatisiert sind, die zu viel sind und man erinnert sich vielleicht auch gar nicht mehr dran und denkt, ja, wieso, ich habe doch heute gar nichts gemacht. Und wenn man dann sich mal hinsetzt und aufschreibt, was genau habe ich heute gemacht? Also wirklich, als würde ich diesen Film zurückspulen und dann nochmal angucken. Was war das alles? Dann stellt man vielleicht fest, oh, bin dann doch ziemlich oft die Treppe rauf und runter gelaufen oder ich war einkaufen und Wäsche machen und habe die Kinder versorgt und. Und das mag im Alltag nicht so auffallen, aber wenn man Long-Covid hat, ist das vielleicht einfach viel zu viel für den einen Tag. Also das sind so Dinge, also ich habe mir eine Zeit lang, das ist eigentlich was du Tommy beim Pärchenabend erzählen wolltest, ich habe mir einen Wecker gestellt, also ich habe mir regelmäßig, mein Handy hat einen Piepston gemacht, um mich daran zu erinnern, dass ich mir überlege, mache ich gerade zu viel? Ist es gerade zu viel? Müsstest du gerade eine Pause machen? Weil ich einfach wirklich Schwierigkeiten hatte, das richtig hinzukriegen, weil ich ja auch nicht nur rumliegen wollte. Also wenn ich jetzt, als es mir so schlecht ging, dass ich nur rumgelegen habe, dann ging das, aber jetzt ist es halt schwierig. Das habe ich einen halben Tag durchgehalten.
Ja, du hast dann nämlich uns einen Wecker gestellt eigentlich.
Ne? Wie also, meinst du damit?
Also du hast natürlich dir einen Wecker gestellt, ja. Aber eigentlich hast du uns einen Wecker gestellt, weil ich den ja auch höre.
Du hörst den, der morgens klingelt, Tommy. Ja. Das war so ein Wecker tagsüber, da hörst du den nicht.
Aber vielleicht habe ich ihn gespürt, weil ich immer in Panik gerate, wenn ich Weckergeräusche höre. Das ist in mir drin, ich krieg's nicht weg.
Okay, geh mal irgendwo hin, wo dir jemand helfen kann. Auf jeden Fall habe ich nach einem halben Tag diese Wecker wieder ausgestellt. Also ich habe es noch nicht mal einen ganzen Tag durchgehalten, weil es mich so genervt hat und immer gestört hat, wenn ich gerade was gemacht habe. Und jetzt fragt ihr euch alle, warum sollen wir diese Frau eigentlich irgendwas fragen, die offensichtlich überhaupt nicht dazu in der Lage ist, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich weiß es nicht.
Also das kann ich jetzt so auch nicht sagen.
Ich weiß es nicht.
Ich hoffe mal zumindest, dass es noch nicht tatsächlich Long-Covid ist, sondern eher ein ausgeprägtes Post-Covid. Das hoffe ich einfach mal für dich, Sophia. Und das Schöne ist tatsächlich, dass in den letzten 14 Tagen Sophia und ich, wir haben so eine kleine private Chat-Gruppe.
Ach was.
Man könnte auch sagen Jammerhaufen. Und das Schöne ist aber, dass wir beide quasi auf dem Zahnfleisch kriechend uns Nachrichten schicken, wo der eine dem anderen immer sagt, tritt mal ein bisschen kürzer. Ja, morgen, jetzt muss ich aber noch. Ja, aber ja, du weißt, dass dir das nicht gut tut. Genau, ja, weiß ich, aber du achte bitte auch auf dich. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir kriegen das beide nicht hin. Also eigentlich müsste man jetzt einfach sagen, gar nichts machen.
Oder man könnte sagen, wir kriegen es, also es könnte ja schlimmer sein. Also man könnte sich noch blöder anstellen, finde ich. Also ich finde, aber ja, es ist schwierig. Es ist
und als sehr, sehr Antwort, schwierig. Als Antwort vielleicht, also neben, das finde ich eine sehr gute Idee, sich zu visualisieren, was habe ich alles gemacht? Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich bewusst Pausen zu machen. Und zwar auch Pausen zu machen, bewusste Pausen zu machen, nicht, wenn man so erschöpft ist, dass man jetzt sagt, jetzt muss ich mich hinsetzen und kann gar nichts mehr, sondern vielleicht auch in dem Moment, wo man das Gefühl hat, eigentlich bin ich jetzt noch ganz gut energiegeladen, dann eine Pause zu machen, was Schönes zu trinken, ich habe keine Ahnung, einen Keks essen, was weiß ich, eine halbe Sendung von irgendeiner Fernsehsendung 20 Minuten zu gucken oder eine Sendung, die vielleicht nur 20 Minuten dauert oder also irgendwas, wo man sich selber mal rausnimmt und sagt, jetzt ist eine halbe Stunde, wo ich Me-Time habe, wo ich nur was für mich mache, nicht für andere. Und auch wenn ich gerne aufräume und das Klo putze, das ist jetzt gerade nicht für mich, sondern das lasse ich jetzt mal bleiben. Also irgendwas in der Richtung, das kann auch nochmal helfen. Also bewusste Pausen zu machen, auch wenn man theoretisch noch was könnte, noch was machen könnte und gleichzeitig sich selber auch bewusst machen, was man sowieso schon alles tut, damit man nicht das Gefühl hat, ich müsste eigentlich viel, viel mehr machen. Sondern dass man einfach sieht, okay, das ist schon eine ganze Menge, was ich heute.
Ich glaube, die Frage war auch, wie erklärt man das? Oder also ich habe so im Hinterkopf irgendwie so, wie kann ich das erklären? Mhm. Weil man sieht mir ja nicht an, dass ich krank bin. Und das ist tatsächlich natürlich bei all diesen Erkrankungen schwierig. Man sieht es mir nicht an und man sieht mir auch nicht an, wenn ich erschöpft bin. Aber da, ich glaube, das Wichtige ist, dass du für dich selbst das klar hast. Also erstmal hab für dich selbst klar, diese Pausen sind wirklich, wirklich wichtig, um gesund zu werden. Und ich glaube, das steht, also da sind sich so gut wie alle einig, dass das wirklich, wirklich wichtig ist. Und das findest du bestimmt auch in irgendeinem Artikel oder in mehreren Artikeln oder in, ich habe festgestellt, es gibt sehr viele Long-Covid-Bücher. Also guck mal, ob du da irgendwie ein gutes findest, da steht es auch nochmal drin. Also, dass du für dich das klar hast und dann kannst du, wenn jemand fragt, sagen, naja, die Erkrankung ist nun mal so und ich möchte gesund werden und das geht nur, indem ich diese Pausen mache. Und wenn du selbst davon überzeugt bist und weißt, das ist richtig, dann bringst du es normalerweise auch so rüber und zur Not schickst du jemanden einen Link zu dem Artikel. Aber ich glaube inzwischen, ich glaube, das wissen auch die meisten eigentlich. Also das.
Was ist denn mit der Doku vom Herrn Hirschhausen, von der ich jetzt überall lese? Die haben wir noch nicht gesehen.
Ich habe es nicht gesehen, aber ich halte von dem Herrn Hirschhausen insgesamt viel und hoffe jetzt einfach mal, dass es eine gute Doku ist, aber ich weiß es nicht.
Okay. Ich würde mal die nächste Frage fragen. Von Leicht Schräg, was auch ein sehr schöner Name ist. Was gibt's denn so an psychologischen Herangehensweisen und Interventionen bei Übergewicht? Ich werde immer dicker. Laut Arzt körperlich gesund. Ich mache sau viel Sport, Kraft und Ausdauer und meine Ernährung ist nicht katastrophal. Ich bin sicher irgendwie essgestört, aber mein Therapeut kennt sich damit nicht so richtig aus.
Das finde ich interessant, weil ich dachte jetzt zuerst, das muss eigentlich was Körperliches sein, weil das, was du beschreibst, ist so, mein Essverhalten ist irgendwie normal und überhaupt und ich mache viel Sport. Also ist die Schilddrüse überprüft worden? Weil manchmal ist es ja so, dass ein Arzt vielleicht nicht alles überprüft, was sein kann. Also ich würde tatsächlich, wenn du selber so das Gefühl hast, da könnte noch irgendwie was sein, würde ich das einfach nochmal überprüfen lassen. Ich habe irgendwie ein komisches Geräusch.
Ja, das ist, glaube ich, doch der Ventilator vom Herrn Waschgau.
Oh je. Ja, aber es ist... Ah, jetzt ist es besser.
Jetzt ist es weg. Danke. Ja, jetzt... Warte mal, das Greenscreen... Jetzt wallt die Greenscreen. aber...
Oh nein, jetzt sind wir aufgeflogen.
Ein Kompromiss aus beidem.
Ja, sonst lebe ich auch
warte,
damit.
Warte, nee, es nervt mich auch. So ist okay. Gut, weiter.
Ja, jetzt sah aus.
Also,
Der arme Alexander. Also das ist das eine, dass ich denke, bist du wirklich, wirklich sicher, dass körperlich da nichts ist? Und das andere, du sagst so im Nebensatz, ich bin sicherlich irgendwie essgestört. Und da hätte ich jetzt natürlich sehr, sehr viele Fragen. Und du hast einen Therapeuten, der sich damit nicht auskennt. Also... Ich hätte jetzt gesagt, ja, Alexander, mach, hilf mir. Oh, man hört dich nicht mehr.
Jetzt. Das große Problem bei Adipositas, wenn es das dann ist, also Übergewicht, ist völlig richtig zu sagen, nochmal die Schilddrüse checken. Schilddrüsenunterfunktion kann zu einer Gewichtszunahme führen. Das zweite ist natürlich auch, wenn du sagst, du machst Kraftsport, eine Gewichtszunahme. Also Muskelmasse ist schwerer als Fettgewebe, aber das, wenn du das machst, wirst du das natürlich auch wissen. Und tatsächlich, was man tun sollte, und das ist dann schon auch sehr, sehr verwunderlich, dass da dein Therapeut nicht auf die Idee gekommen ist, was ich dir dringend raten würde, wäre, dass du für eine längere Zeit, eine Woche, zwei, idealerweise vielleicht sogar einen Monat, tatsächlich die Mühe machst, deine Kalorien, die du pro Tag zu dir nimmst, zu protokollieren. Das ist nervig, da gibt's auch Apps für diverseste Dinge, da gibt's sogar welche, wo man das, was man isst, mit einem Barcode scannen kann. Dann muss man leider in der Zeit auch mal wiegen, so. Und was sich nämlich verbirgt, ist, wenn man sagt, mein Essverhalten ist nicht katastrophal, kann das trotzdem bedeuten, dass du unter Umständen, obwohl du sagst, ich ernähre mich bewusst und gesund, 1.000, 1.500 Kalorien pro Tag zu viel zu dir nimmst. Und das kann ganz, ganz schleichend sein. Und das sind so Kleinigkeiten, wie wenn man beim Braten sagt, komm, hier so einen kleinen Schuss Öl. Ein kleiner Schuss Öl ist im Grunde doppelt oder dreimal so viel, wie man braucht, wenn man es auf ein Löffelchen macht und das in eine Pfanne macht. Das sind so die Kleinigkeiten. Und wenn man sich das aufschreibt und protokolliert, kriegt man selber auch das Gefühl dafür, darüber, wie viel Kalorien nehme ich denn zu mir? Und das kann erstmal helfen, das auch nochmal abzugleichen. Und dann stellst du vielleicht fest, und deswegen auch sage ich ein längerer Zeitraum, es gibt dann Stressphasen, kenne ich auch, dann ist auch so eine Tafel Schokolade mal schnell weg. Und wenn ich die morgens oder mittags im Stress reingefuttert habe und dann abends drüber nachdenke, sage ich in dem Moment, oh, eigentlich habe ich heute gar nichts gegessen, aber vergesst dann, dass ich irgendwann zwischendrin drei Schokoriegel oder eine Tafel Schokolade mir reingeschoben habe. Das heißt, das einmal vernünftig durchzumachen, hilft dir, deinen kalorischen Intake zu testen, abgleichen natürlich mit den Vitalwerten, also Schilddrüse, Blutbild natürlich auf jeden Fall. Und dann kannst du eine Aussage darüber machen, wo es vielleicht herkommt, weil, das muss man ganz ehrlich sagen, also entweder ist es irgendwas mit Schilddrüse oder anderen organischen Geschichten, oder wenn man zunimmt und das eigentlich nicht möchte, dann nimmt man zu viel Kalorien zu sich. Dazwischen gibt es nichts. So funktionieren wir Menschen halt. Und da ist natürlich jetzt die entscheidende Frage, was ist es bei dir? Und wenn das jetzt dazu käme, dass du sagst, oh Gott, ich esse wirklich 1000 Kalorien zu viel am Tag, kann man dann, wenn man es protokolliert hat, mal gucken, was sind denn so richtig Sachen, die reinschlagen. Nudeln sind halt total doof. Ist man gerne sagt, ich esse ja nur Nudeln. Nudeln haben unglaublich viel Kalorien. Das ist in der Tat so. Also so. Und dann hast du für dich persönlich einen Überblick. Das sollte aber jeder Therapeut sollte die Idee haben können, zu sagen, machen Sie mal 1-2 Wochen ein Essprotokoll, wenn ein Problem da ist. Und dann würdest du auch unter Umständen feststellen, ob es dann, wenn du es natürlich ein bisschen ausführlicher machst, und dann höre ich auf zu reden, ob es zum Beispiel stressige Phasen gibt, habe ich gerade von mir schon gesagt, wo man dazu neigt, dann mehr zu essen oder sich vielleicht auch ungesunder zu ernähren. Oder weil man keine Zeit hat, kommt dann doch dreimal der Lieferdienst, anstatt dass man sich einmal selber was macht. Also das sind alles so die kleinen Tücken. Wenn man das nicht wirklich einmal protokolliert, das vergisst man, weil wir natürlich das vergessen. So sind wir Menschen. Das ist auch gar nicht schädlich. Das hat auch nichts mit der Essstörung zu tun. So sind wir. Das heißt, da müssen wir es uns einmal visualisieren. Und dann kannst du für dich selber erstmal eine gute Aussage über dich selber machen. Also in dem Fall musst du einfach dich selber vielleicht nochmal etwas besser kennenlernen als ersten Schritt.
So wie ja.
Ja, also ich finde es übrigens lustig, dass du, Tommy, während Alexander davon sprach.
Habe ich Chips gegessen, aber ich habe sehr, sehr lustig. Ich habe dabei an Alexander gedacht.
Okay, gut. Nee, dann ist natürlich super.
Ich habe angesetzt. Ich habe es jetzt schon wieder gemerkt.
Unterschreibe alles, was Alexander gesagt hat. Mir ist nur dieses, ich bin wahrscheinlich irgendwie essgestört noch so im Kopf und der Therapeut kennt sich nicht aus. Ich find's großartig, wenn dein Therapeut tatsächlich gesagt hat, ich kenne mich damit nicht aus, weil sowas finde ich super, wenn jemand zugibt, ist überhaupt nicht mein Ding, habe ich keine Ahnung von. Wenn du da schon sicher bist oder das Gefühl hast, da ist irgendwas, was falsch läuft und du möchtest, dass dir da jemand hilft, dann kannst du natürlich auch mit deinem Therapeuten mal sprechen und sagen, kann der dich an Kollegen überweisen oder man guckt in der psychosomatischen, ich glaube, da gibt's auch ambulante Termine, da bin ich jetzt auch überfragt. Aber also man kann schon jemanden finden, der spezialisiert ist auf Essstörungen. So ist es nicht. Also wenn du jetzt eigentlich schon das Gefühl hast, da stimmt irgendwas nicht und ich möchte da arbeiten, dann gibt es da Möglichkeiten. Also du musst jetzt nicht bei deinem Therapeuten bleiben, wenn ihr feststellt, im Moment, also vielleicht bist du ja wegen was anderem zu ihm gekommen und jetzt ist vielleicht eine Essstörung mehr im Vordergrund und wenn er damit nicht so gut umgehen kann oder sich nicht gut genug auskennt, dann findet er vielleicht einen Kollegen oder eine Kollegin, die dir helfen kann. Aber das, vielleicht ist es auch gar keine Essstörung.
Das war das? Das war sehr erschöpfend. Wir kommen jetzt zu einem völlig anderen Thema. Von Lilly Sunshine. Hallo ihr Lieben, schön, dass es euch gibt. Das war noch nicht alles, aber das wollte ich schon mal wirkungsvoll hier in den Raum stellen. Mit einem Herzchen. Bei mir geht es um das Thema Ex-Freundin. Ich bin mit meinem Freund seit über 2 Jahren zusammen. Seine beste Freundin ist seine Ex. Die beiden haben täglich digitalen Kontakt und er steht ihr immer sehr zur Seite, auch weil sie Depressionen hat. Grundsätzlich kein Problem. Danke dafür schon mal. Aber diese Dame verweigert von Anfang an, mich kennenzulernen. Ich habe meine Bedenken geäußert, aber er sagt, er, Anführungsstriche, kann es nicht ändern. Ich fühle mich auch in Anführungsstrichen ausgeklammert.
Das war's?
Ja.
Habe ich jetzt die Frage verpasst oder war das
einfach so eine Zustandsbeschreibung? Ich glaube, da geht es einfach nur darum, kann ich bitte einen Rat haben?
Ja, also erstmal verstehe ich total, dass du dich so fühlst und ich finde, das ist ein situationsangemessenes Gefühl. Habe ich das jetzt richtig im Kopf, dass es schon seit 2 Jahren? Also
ja, ne? Seit über 2 Jahren. Die Ex-Freundin jeden Tag Kontakt. Mhm. Ex-Freundin hat Depressionen. Es wird gesagt, das ist grundsätzlich ja kein Problem, aber die Ex-Freundin will nicht.
Also das kann natürlich viele verschiedene Gründe haben, warum diese Ex-Freundin dich nicht kennenlernen möchte. Und ich wundere mich ein bisschen, dass es so unbekannt ist. Weil ich habe jetzt gedacht, das könnte sein, jemand mit Depressionen hat vielleicht hat sie auch soziale Ängste oder soziale Phobien. Vielleicht ist alles zu viel. Ich weiß nicht, wie schlimm diese Depression ist, wie dramatisch. Also da ist einem ja auch schnell mal alles zu viel. Es kann auch sein, dass es jetzt einfach, dadurch, dass so viel Zeit vergangen ist, der Punkt für diese Frau erreicht ist, wo sie gar nicht, also wo das so riesengroß geworden ist, dieses Kennenlernen, dass alleine das vielleicht für sie schon ein Grund ist, um es irgendwie nicht hinzukriegen. Also ich möchte das jetzt gar nicht schönreden, ich möchte nur sagen, es gibt ganz viele verschiedene Gründe, aus denen diese Situation ist, wie sie ist. Und die müssen jetzt nicht bedeuten, dass sie dich ausschließen will aktiv oder dass sie doch noch irgendwie verliebt ist oder sonst irgendwas. Magst du mal, Alexander?
Ich habe da wenig zu ergänzen, weil das Problem ist, dass wir hier nicht die Gegenseite haben. Und genau wie du sagst, da kann es so viele Gründe geben, die, wie du schon sagst, überhaupt gar nichts mit der fragenstellenden Person jetzt zu tun haben, sondern woanders liegen, aber eventuell trotzdem nicht änderbar sind, was ja dann auch einfach sehr, sehr unschön ist, dass sich dein Satz, dein Eingangssatz, dass du das Gefühl als situationsangemessen nachvollziehen kannst, kann ich auch nur unterschreiben, aber mir würde jetzt auch erstmal keine Lösung einfallen. Also das ist von außen betrachtet ganz, ganz schwierig.
Ist da nicht der Freund gefragt, dass er da irgendwie eine Lösung anbietet?
Naja, also grundsätzlich, also ich finde es schon. Also das Gefühl ist für mich auch, weil Alexander, du hast gerade gesagt, die Gegenseite, das finde ich immer schwierig, aber tatsächlich.
Also entschuldige.
Nein, aber das Gefühl ist so, weil es sich, ja, es fühlt sich so an, als wäre das jetzt irgendwie so ein, ja, schon sowas, wo man das so empfinden könnte als Gegenseite. Aber die Frage ist, glaube ich, einfach, was willst du? Also was möchtest du? Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Und das kannst nur du beurteilen. Also das ist es ein manchem, also ich habe so Phasen, wo es mich total nervt und jetzt ist gerade so eine, aber eigentlich kann ich da ganz gut mit umgehen. Oder ist es so, dass du sagst, dass ich halte das so nicht mehr aus, so kann es nicht weitergehen. Also weißt du, das auch das kann beides sein. Wenn das schon seit 2 Jahren so ist, kann es, ja, es kann beides sein. Es kann sein, dass du nur ab und zu mal genervt bist und jetzt halt gerade ab und zu ist. Und es kann sein, dass es einfach dich so viel Kraft kostet, dass du für dich sagen müsstest, wir müssen da was ändern, wir müssen reden. So geht's mir zu schlecht damit. Also, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo du für dich schauen müsstest, was brauchst du jetzt? Und dann mit deinem Partner darüber sprechen. Das muss ja nicht das muss ja nicht heißen, entweder wir machen so weiter oder du brichst den Kontakt ab, sondern da gibt's ja Millionen Möglichkeiten dazwischen. Also, ne, man kann dafür alle möglichen Lösungen und Wege finden. Und ich glaube, da müsstet ihr miteinander reden.
Ja.
Ich habe das Gefühl, das war jetzt gerade nicht hilfreich, aber mir fällt nichts Schlaueres ein.
Ich weiß.
Tommy, du als Beziehungsexperte.
Ja, mit meinen 4000 Beziehungen, die ich schon hatte.
Ja.
Also, ich sag dir mal so ganz aus dem Bauch, weil anders kann ich es ja gar nicht, als da kam, ich habe meine Bedenken geäußert, aber er sagt, er kann es nicht ändern. Da das hat mich einfach genervt. Ich darf das so sagen, weil ich kein Psychologe bin. Das hat mich genervt. Wie, ich kann da nichts ändern. Man kann immer irgendwie was ändern. Natürlich kann man was ändern. Und wenn es der Umgang mit seiner Freundin ist oder dass man es nochmal erklärt oder dass man irgendwas tut. Man kann nicht einfach sagen, du kannst es nicht ändern. Stört dich das? Ja, schade. Ah, da ist sie wieder. Hallo, ich gehe mal kurz in einen anderen Raum. Ich glaube, es hackt. Nee. So, das war jetzt meine Aussage dazu. Entschuldigung. Nee. Ja.
Ich überlege gerade, ob wir das jetzt nochmal relativieren müssen. Aber
kannst
ich denke,
du gerne
das
machen.
Nein. Ich denke, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer
können
und Zuhörerinnen und Zuhörer
euch und mir.
Ja. Kriegen das hin. Ja.
Okay. Ich mache die nächste Frage. Lucius Malfoy. Meine Mutter hat letzte Woche ihre Diabetes Typ 2 Diagnose bekommen. Ich weiß, was für katastrophale Auswirkungen das auf ihre Gesundheit haben wird, wenn sie nichts dagegen unternimmt. Gewichtsreduktion und so weiter. Sie reagiert aber in der Regel eher mit Trotz, wenn man versucht, sie zu unterstützen und sagt immer wieder, bei ihr wäre eh Hopfen und Malz verloren. Oh je. Ich weiß, dass man niemandem helfen kann, der sich nicht selbst helfen will, aber kann man trotzdem irgendwas tun?
Das ist ganz, ganz arg lieb von dir. Im Grunde hast du alles dir schon selbst beantwortet. Und ich finde es so lieb, dass du da versuchst, sie zu unterstützen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr belastend für dich ist, zugucken zu müssen, wie sie deiner Meinung nach zumindest nicht genug tut. Vielleicht tut sie ja ein bisschen was und du kriegst es nicht mit. Aber das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich will jetzt spontan vielleicht einfach mal andersrum irgendwie das Gespräch mit ihr suchen und sie fragen, was bräuchtest du denn, damit du da was ändern kann? Oder was müsste denn sein? Oder also irgendwie versuchen, nochmal aus einer anderen Richtung zu kommen, um mit ihr zu sprechen und rauszufinden, gibt's vielleicht doch irgendwie was, wie man ihr da helfen kann. Aber du hast recht, wenn sie sich partout nicht helfen lassen will, dann kannst du da leider nichts machen. Außer da sein und sie wissen lassen, wenn irgendwas ist, wenn sie irgendwas braucht, um da den richtigen Weg zu gehen, dann bist du da und wirst ihr helfen. Aber machen kannst du das nicht, das muss sie machen.
Ja, das ist relativ schwierig in der Tat, weil die Verhaltensveränderung, insbesondere wenn die Aussage ist, mir ist eh nicht zu helfen oder was war die Aussage?
Ja, ja.
Also da haben wir zumindest mal in dieser Aussage ja so eine gewisse Selbstaufgabe schon oder eine Ergebenheit in das eigene Schicksal. Das ist relativ schwierig. Selbst wenn sie einen Arzt, eine Ärztin hätte, der sehr gut darin geschult ist, Verhaltensveränderungen anzustoßen, muss das nicht gelingen. Und Menschen haben, also wir sind ja eigenverantwortlich. Das ist ja wie Menschen, die sehr viel rauchen oder andere Dinge tun, die ihnen schaden. Man kann das ansprechen. Ich finde den Ansatz von Sophia sehr, sehr gut. So wie du es gesagt hast, nochmal zu fragen, gibt es denn überhaupt irgendwas, mit dem ich dir helfen kann? Aber mehr kannst du nicht machen. Und das mit dem Arzt habe ich als Beispiel gebracht. Selbst wenn Menschen trainiert sind, haben auch die Situation, wo sie das auch nicht mehr machen können. Und ich vermute mal, dass du so ein Training jetzt auch gar nicht hattest in deinem Leben. Also insofern, dass du dir Gedanken machst, ist ehrenvoll, dass du das ansprichst. Es zeigt, dass es dich ja beschäftigt. Und den Ansatz zu sagen, gibt es denn irgendwas, wo ich dich unterstützen kann? Also zumindest das, also immer noch zu zeigen, wenn du was ändern willst, bin ich da. Also jetzt nicht so eine Abkehr oder ein Zorn oder dann deine eigene Trauer zu haben und zu sagen, dann lasse ich dich jetzt fallen oder so. Das wäre vielleicht gar nicht gut, aber viel mehr geht da aktuell auch nicht. Und vielleicht, wenn sie jetzt eine Diagnose hat und auch da eine gewisse Therapie ja kommt, das ist ja nicht, dass du so eine Diagnose kriegst in Deutschland mit Diabetes und dann ist alles vorbei, sondern im Grunde genommen kommst du dann ja eher in so ein regelmäßiges Arztkontaktverhältnis hinein, so soll es ja sein. Vielleicht bewegt das ja auch ein bisschen was. Vielleicht lässt du noch mal ein bisschen Zeit nach der Diagnose verstreichen. Und manchmal ist es natürlich schon so, dass Menschen dann irgendwann doch nochmal sagen, na, vielleicht kann ich ja doch Dinge bewegen. Und dann, wenn du dann da bist und sagst, okay, hier bin ich, vielleicht geht dann was. Ist jetzt in die Zukunft gesprochen, auf Hoffnung gebaut, das ist mir völlig klar, aber vielleicht ist das ja ein Moment, wo dann was geht. Da sein, Aufmerksamkeit zeigen, so wie du wie das beschrieben hast. Das ist das Maximum, was du jetzt machen musst. Und jetzt ist der Ball erstmal bei ihr im Spielfeld.
Okay. Cookie 1133. Hallo, ihr Lieben. Habt ihr Infos zum Thema Hochsensibilität? Entweder Erfahrung oder Idee, wo man sich informieren kann. Das wäre großartig. Bitte passt auf euch auf, Alexander und Sophia.
Das ist sehr lieb. Ich habe da keine Infos zu. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob oder wo man da seriöse Infos bekommt, weil da gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viele Seiten mit so Selbsttests und so weiter. Ich weiß nicht, Alexander, weißt du da irgendwas, wo man eine Anlaufstelle hat?
Also ich bin da absolut kein Experte. Mein Wissensstand ist, dass es ein relativ neues Feld ist, wo man sich auch noch gar nicht so wirklich einig ist. Ist es ein abgestecktes eigenes Diagnosefeld, was jetzt nicht ungewöhnlich ist bei neuen Dingen. Insofern kann ich dir nur zustimmen, nicht verrückt machen lassen durch irgendwelche Tests. Da sind auch unter Umständen Selbsthilfeforen und Gruppen manchmal nicht so hilfreich, weil die auch nicht immer eine stützende, sondern eher eine problematische Wirkung haben. Wenn es wirklich ein Problem ist, was dich sehr belastet, wenn du dir das Gefühl hast, ich habe damit ein Problem, würde ich damit dann doch eher mal zu einer Beratungsstelle tatsächlich gehen, also zu irgendwelchen Profis, um das mal abklären zu lassen, weil es natürlich viele andere psychische Faktoren, psychische Erkrankungen unter Umständen gibt, die sowas auch beinhalten können. Und da wäre es natürlich fatal, wenn man jetzt sagt, oh, guck mal, ich bin hypersensibel und verliert dabei etwas anderes aus dem Auge, was viel besser untersucht und nachgewiesen ist und wo es vielleicht auch schon sehr gute Therapieansätze gibt. Also insofern, wenn es etwas gibt, was dich in deinem Leben sehr einschränkt, wo du Leidensdruck hast, dann würde ich immer nach draußen gehen und mich erkundigen und vielleicht auch in Kauf nehmen, dass es nicht das zwingend ist, was du jetzt meinst, was ist, sondern etwas anderes. Könnte es auch sein. Also für diese Offenheit solltest du für dich haben. Und ansonsten drücke ich dir die Daumen, wenn das etwas ist, was dich persönlich betrifft, dass du da einen guten Umgang mit findest.
Das finde ich sehr, sehr wichtig, was Alexander gesagt hat, dass das gut sein kann, dass es vielleicht was anderes ist und dass das abgeklärt werden sollte. Ja, guter Hinweis. Dann drücke ich dir die Daumen auch, dass du jemanden findest, der zu dir passt und der dir da ein bisschen weiterhelfen kann.
Dann komme ich zu Davidia Involucrata. Schöner Name. Wir möchten unseren Sohn, 3 Jahre alt, impfen. Wie überzeuge ich ihn dazu? Ich will ihn ja nicht dazu zwingen, das fände ich übergriffig. 3 Jahre. Was sagt die Familienpsychologin?
3. Also nicht 13.
Hier steht Klammer 3. Vielleicht ein Tippfehler, aber das okay. Kommt ja vielleicht dann noch. Aber okay, wenn er 3 wäre.
Nein, ich gehe jetzt davon aus, er ist 3. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Also du, wenn dein Kind 3 Jahre alt ist, dann musst du dich quasi, um ihn zu versorgen, ab und zu übergriffig verhalten. Also weil du ihm nicht alles ganz genau erklären kannst und du kannst auch nicht bei allem darauf warten, dass er da sein Einverständnis gibt und es versteht. Wenn das bis jetzt funktioniert hat, dann Hut ab. Dann habt ihr ein sehr besonderes und vernünftiges Kind oder ihr könnt es wahnsinnig gut erklären. Aber wenn er 3 Jahre alt ist, ist er noch nicht in einem Alter, in dem er eine Entscheidung für oder gegen eine Impfung treffen kann. Das kann er kognitiv nicht leisten. Und damit würdet ihr ihn überfordern. Also es ist gut und richtig, wenn ihr wenn ihr solche Sachen ihm abnehmt, dafür seid ihr da. Dafür seid ihr seine Eltern und ihr könnt es abschätzen, ihr habt euch informiert und all das und das, das kann euer Sohn nicht. Das ist ja auch zum Beispiel mit, ich weiß nicht, im Auto anschnallen. Also offensichtlich habt ihr da ein Kind, was sagt, okay, wenn die Mama sagt, ich soll mich anschnallen, weil das sicherer ist, dann ist das in Ordnung. Aber wenn er jetzt sagen würde, ich möchte mich nicht anschnallen, dann hoffe ich, dass du da sagen würdest, weißt du was, das ist mir gerade egal, weil du musst dich anschnallen. Also es gibt einfach Dinge, die so wichtig sind, dass es dann egal ist, ob das Kind zustimmt oder nicht, sondern einfach sagt, nein, ich bin deine Mutter, ich weiß es besser, ich erkläre dir, du musst dich anschnallen im Auto, das geht nicht anders.
Man kann ja schon erklären, warum, aber...
Natürlich kann man das erklären, ne? Aber auch wenn dann das Kind sagen würde, ich habe das gehört, was du gesagt hast, liebe Mutter, aber ich entscheide mich dennoch gegen das Anschnallen, dann hoffe ich, dass die Eltern dann sagen würde, nein, dann hast du dich jetzt falsch entschieden, das wird sich angeschnallt. Also, aber grundsätzlich finde ich es toll, dass ihr da einfach sagt, nein, wir möchten, dass er das versteht und wir möchten ihm alles erklären. Das finde ich grundsätzlich sehr, sehr, sehr gut. Aber das ist eben ein Punkt, da ist er dann überfordert damit, das geht nicht. Das entscheidet ihr.
Ich fand einen super Satz, dass man einfach sagt, dafür sind Eltern da. Das finde ich sehr hilfreich.
Also unter anderem dafür,
naja, ne? Nicht aber dass nur man, dafür. Natürlich aber nicht, aber dass man das als die Aufgabe, als den Job auch begreift und sagt, nein, manchmal sind wir einfach dafür da, dass wir sagen, das ist jetzt gut so, weil wir dich schützen.
Und nur damit es gesagt ist, genau so. Nicht okay. Anders. Nur damit es nicht eine Meinung ist, sondern... Ja.
Dankeschön.
Schlafscharf schreibt, ich wollte Danke sagen. Sophie und Alexander sind mitschuldig daran, dass es mir so viel besser geht. Ich musste lange auf meinen Diagnostiktermin warten, hatte inzwischen das Gefühl, dass ich jemand mit größeren Problemen den Platz wegnehme, nehme ich an. Da steht immer linke löscht. Ihr habt mich im Februar bestärkt, den Termin im April wahrzunehmen. Mein Verdacht, ADHS, wurde bestätigt. Ich brauche jetzt krass wirksame Medikamente und fange an, mein bisheriges Leben deutlich positiver zu bewerten.
Ist das toll.
Das ist super.
Das freut mich sehr, sehr, sehr. Und vielen Dank, dass du das hier reinschreibst, weil sowas ist natürlich... Ja. Wunderschön.
Super und natürlich weiterhin viel Erfolg. Und das Schöne ist ja, wenn so ein Therapieerfolg beginnt einzusetzen, bekommt man ja auch das Gefühl, dass weitere Dinge folgen könnten und noch mehr Dinge gut funktionieren. Und dann ist das ja wie so ein Schneeballeffekt. Und das ist toll, dass du den jetzt schon spürst. Wenn du sagst im April, dann ist jetzt Juni, sagen wir mal 2,5, 3 Monate und du sagst, jetzt hat sich schon was verändert.
Das ist toll.
Das wird unter Umständen noch viel besser werden. Und jetzt hast du so den ersten Schritt gewagt. Das ist der schwierigste. Und wenn das schon positiv ist, super, freut mich ganz doll.
Auch positiv. Bert van Burg schreibt gerade, kurze Info, Alexa verbreitet gerade auf Twitter diverse positive Nachrichten. Das finde ich toll.
Wie? Oha, während wir hier streamen, verbreitet Alexa auf Twitter positive Nachrichten? Ja,
interessant.
Ja, hat bestimmt bis eben gerade gedoomscrollt und hat sich jetzt gebremst, so die Handbremse rein und sagt, jetzt muss ich die Welt
positiv machen. Ich bin davon ausgegangen, dass Alexa immer zuschaut und auch, dass Bert van Burg natürlich zuschaut und nicht nebenbei bei Twitter guckt.
Ich bin schockiert.
Völlig fassungslos.
Ja, vorhin hat der Häkelhäger übrigens auch geschrieben, dass an meiner Brille nur noch ein Groucho Marx Schnurrbart fehlen würde. Und ich bin der Colorful Coffee Face, dir bin ich jetzt sehr dankbar, weil du schreibst, ich mag deine Brille sehr. So.
Aber Häkelhäger meinte damit, glaube ich, nicht, dass er die Brille nicht mag, sondern dass das noch fehlt.
Ja, natürlich.
Gehe ich mal von aus.
Ja. So, wir sind, 10 Minuten haben wir noch. Wander.
Nein, wir haben, Alexander und ich haben heute gesagt, weil wir nächste Woche frei haben.
Moment.
Also wir hatten überlegt, machen wir jetzt eine Stunde und nächste Woche eine Stunde. Und dann haben wir gesagt, wir machen heute einfach mal so weit, wie wir kommen. Muss also nicht nach einer Stunde jetzt...
Also, abbrechen. Ich fände es...
Außer du hast das Gefühl, wir reden Unsinn.
Nein, ich habe nicht das Gefühl, ihr redet Unsinn, aber ich würde gerne auf dich Rücksicht nehmen, auch gegen deinen Willen.
Schauen wir mal. Also jetzt haben wir ja noch...
Schauen wir mal, super. Ich werf dir gleich so einen Wecker rein. Wanderelfe. Meine Tochter durfte die letzte Woche deutlich mehr fernsehen als gewöhnlich. Wir alle lagen mit Corona flach und das hatte sie etwas leichter gemacht. Jetzt sind wir wieder weitestgehend fit, aber ich bekomme meine Tochter 2 Jahre nicht mehr vom Fernseher weg.
Ich kenne jemanden, der auch so ein Problem hatte.
Also es ist nicht lustig, aber auch ein bisschen.
Nee, aber
es endet immer in schlimmsten Wutanfällen und sie versucht ständig zu verhandeln. Ich versuche sie zu begleiten und abzulenken, aber sie kommt immer wieder auf das Thema zurück und es geht von vorne los. Boah, 2 Jahre.
Das tut mir sehr, sehr leid.
Ja, es ist also natürlich erst nicht mal, lustig.
Nein, aber es ist lustig, weil ich glaube, es kennen ganz viele. Das ist, ne? Und Gott sei Dank gibt es den Fernseher und ihr hattet während Corona den da und das hat euch bestimmt eine ganze Menge Entlastung gegeben. Also einfach sieh bitte das Positive und habt das im Hinterkopf. Natürlich ist doch logisch, also mit 2 Jahren will man doch das nicht wieder hergeben. Dieses wunderbare Privileg, stundenlang bunte, lustige Bilder zu sehen. Also es ist ja ganz klar, dass sie das beibehalten möchte. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwie, wo man sich jetzt Sorgen machen müsste, oh Gott, mein Kind ist irgendwie komisch oder sonst irgendwas. Sondern das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und dass sie mit 2 Jahren versucht zu verhandeln, da würde ich doch mal im Hinterkopf behalten, ob das nicht mal für die Berufswahl irgendwie sinnvoll sein könnte. Das finde ich schon beeindruckend. Das immerhin was, also dass sie das versucht. Aber all das wolltest du gar nicht hören, sondern also mach dir keinen Kopf. Das ist, ihr habt jetzt nicht irgendwas kaputt gemacht. Es ist nichts Dramatisches passiert. Euer Kind hat keinen Schaden genommen. Und ihr könnt, also und ich glaube, es wird jetzt nur helfen, wenn ihr konsequent und klar seid. Und dann kann es sein, dass das nicht sofort bei eurem Kind ankommt als, ach so, okay, dann machen wir das so. Also es wird ein bisschen Widerstand geben, davon gehe ich aus. Aber wenn ihr für euch klar seid, was sind die Regeln, wie machen wir das, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Ich glaube, dass es, also für mich klingt es ein bisschen so, als wärst du noch so ein bisschen unsicher gewesen, wie viel darf sie denn, wo kann ich denn nachgeben, naja gut, jetzt hat sie während Corona so viel, also das ist auch ganz normal, ne? Wenn man selber nicht so klar hat, ist es jetzt wirklich zu viel oder naja, sie könnte ja jetzt noch eine Wiederholung gucken oder so, dann macht es das schwierig für dich und für dein Kind. Also ich würde dir vorschlagen, guck jetzt einfach mal ganz pragmatisch, was darf sie denn fernsehtechnisch so. Was ist denn die Regel? Und diese Regel wirklich klar kommunizieren, das geht, glaube ich, auch bei einer 2-Jährigen, und konsequent dabei bleiben. Erstmal wirklich ohne Ausnahmen. Wenn das hinterher, wenn sie sich wieder eingekriegt hat und das läuft einigermaßen, dann kann man da auch Ausnahmen machen, das ist überhaupt keine Frage. Aber jetzt gerade hast du ja das Problem, dass du sie quasi an die neue Realität mit nicht mehr so viel Fernsehen gewöhnen möchtest. Und das ist wirklich das Hilfreichste. Du sagst, nein, so machen wir das und nicht anders. Und dann ist es so. Und es ist auch okay, wenn sie dann sauer und traurig ist. Deswegen habe ich gesagt, ne, wie toll, ja. Also sie konnte jetzt so viel gucken und natürlich will sie das weiterhin machen. Und dann darf sie das auch. Also sie darf dann auch ruhig mal sauer und traurig sein. Also vielleicht. Also ich als Mutter musste und muss immer wieder mir sagen, das ist okay, wenn mein Kind mal traurig ist oder gestresst oder sonst irgendwas. Also man muss das nicht alles wegmachen und sie ablenken, sondern man kann auch sagen, ja, weißt du was, ich verstehe das. Das ist jetzt echt doof, aber wir haben die Regel und die Regel macht Sinn, weil zu viel Fernsehen ist einfach nicht gesund für dich. Aber ich verstehe das, dass das jetzt blöd ist. Mhm. Und sie darf das blöd finden. Und wenn sie das eine Weile blöd gefunden hat, vielleicht ist es dann auch wieder gut und du kannst sagen, du, ich weiß nicht, wie dein Kind drauf ist. Man könnte auch sagen, bist du fertig mit blöd finden? Wollen wir was anderes machen oder musst du noch länger das jetzt blöd finden? Also
probiere ich mal beim Alexander aus.
Wenn der Alexander wieder nicht aufhören will, fernzusehen, stimmt.
Nein, wenn er wieder was blöd findet, sag ich, Alexander, bist du jetzt mal fertig mit blöd finden?
Ich merke, dass ich das bei so Erziehungsdingen immer ganz schwierig finde, wenn ich so ins Nichts rein erkläre, weil ich nicht weiß, kam das jetzt an oder bin ich jetzt gerade ganz auf irgendwie wo ganz falsch abgebogen und mein Gegenüber rauft sich die Haare und denkt, nein, das wollte ich ja gar nicht wissen, mir geht's doch darum. So. Also das ist gewöhnungsbedürftig. Ich drück dir die Daumen und ihr werdet das schaffen. Sei ganz klar für dich und stell dir vor, ich stehe daneben und sag dir, nein, 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 du darfst jetzt da nicht von abweichen. Das hilft vielleicht.
Magst du was ergänzen, Alexander?
Nein. Also, okay. Ja, natürlich. Wie immer recht mit allem, was sie sagt. Und das war nicht ins Leere gesprochen, sondern es war sehr fundiert und sehr gut.
Dann mache ich weiter mit Nessie Schildkröt. Hallo ihr Lieben, meine Mutter versinkt im Chaos. Mein Elternhaus, in dem sie allein mit ihren Katzen lebt, besteht nur noch aus Unordnung. Sie gelangt nur noch über einen Trampelpfad in ihr Schlafzimmer. Oh. Okay. Und das macht mir große Sorgen, da sie auch nicht mehr die fitteste ist und zu stürzen neigt. Sowohl mein Bruder als auch ich besuchen sie fast nicht mehr wegen des Chaos. Gerne würden wir ihr helfen, aber von mir hat sie noch nie Hinweise oder Kritik angenommen. Jetzt steht hier 1 von 2. Ich habe aber ziemlich weit runter gescrollt. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich was finde, aber ihr könnt ja schon mal darauf antworten. Ah, ich hab's. Sie wirft mir dann vor, patzig und unverschämt zu sein. Auch mein Bruder hat das Gespräch gesucht und ist abgeblitzt. Der Versuch, ihr den einzigen Enkel vorzuenthalten, um sie zu motivieren, ist fehlgeschlagen. Sie schiebt ihrer Schwiegertochter die Schuld zu. Ich würde gerne versuchen, gemeinsam mit meinem Bruder das Thema anzusprechen und Unterstützung anzubieten, weiß aber nicht, wie wir es angehen können. Habt ihr Tipps und Anregungen?
Mein spontaner Gedanke war gerade, vielleicht solltet ihr das jemand anderen machen lassen. Also es ist immer schwierig. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon wirklich in die Richtung Messi geht. Klingt ein bisschen so. Für diese Menschen ist es sehr, sehr, sehr schwierig, das loszulassen und das zu ändern. Das ist wahnsinnig schwierig. Und das kann sein, dass es, also das hat ja auch was mit Scham zu tun, so, das ist ja alles unangenehm und gerade wenn dann die eigenen Kinder einem das erklären wollen, also das ist sehr, sehr schambehaftet und schwierig und vielleicht gibt es jemand anderen, der mit eurer Mutter sprechen kann. Also es gibt ja, also es gibt Beratungsstellen, es gibt Sozialstationen, wo auch jemand nach Hause kommt, also vielleicht könntet ihr gucken, ob da jemand ist. Andererseits, ich meine, auch denjenigen müsste eure Mutter reinlassen oder mit ihm reden. Aber vielleicht gibt's da irgendwie eine Person von außen, jemand halbwegs neutrales Drittes, der das übernehmen könnte. Weil ich habe das Gefühl, das ist, das funktioniert vermutlich nicht, wenn ihr das erklären möchtet.
Mhm. Ja. Wären genau die Punkte gewesen, die ich hätte auch ansprechen wollen. Also schauen, ob es eine externe Unterstützung auch für euch gibt natürlich. Und genau wie Sophia sagt, das wäre mir auch nochmal wichtig gewesen. Es hat halt sehr viel mit Scham auch zu tun. Und das ist natürlich dann gepaart, so wie du es beschreibst, mit diesem schmalen Weg, der noch da ist, dann würde ich schon sagen, das hat Anflüge von Messi. Mhm. Das ist eben auf der einen Seite Scham, Wissen, dass das eigentlich nicht okay ist, von in dem Fall deiner Mutter selber, und eben diese innere Blockade zu haben, da aber selber nicht gegen angehen zu können. Weil wenn es denn ein Messi-Syndrom ist, dann kann diese Person irgendwann auch nicht mehr sagen, ich räume jetzt mal auf. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Da muss man tatsächlich vielleicht eine externe Beratung mal in Anspruch nehmen. Mir fällt nur jetzt gerade keine gute Ansprechstelle ein, die ich jetzt spontan nennen könnte.
Also Beratungsstellen, also von der Caritas oder
ja, habe ich auch.
Wie heißt denn, ich habe gerade irgendwie, wie heißt denn das, sozialpsychiatrischer Dienst?
Ja. Ja.
Also da könntet ihr mal gucken. Sozialpsychiatrischer Dienst, ja. Die kommen auch nach Hause und eigentlich ist es, so wie du das beschreibst, wäre das für diese Menschen was. Und den gibt es eigentlich in jeder Stadt, oder?
Ich glaube schon. Also zumindest Kreisstadt oder sowas muss er das haben, ja. Ja.
Dann?
Ich hoffe, die können da vielleicht eher helfen als ihr und drück euch die Daumen.
Genau.
Nächste Frage, da fehlt unten die Frage. Ich glaube aber, es ist klar, was das Problem ist. Shieldy Girl 75. Mein Sohn, 15 Jahre, hat meine Ersparnisse geklaut. 4-stelliger Betrag, obwohl im Tresor verschlossen. Er hat sich nachts an meine Schlüssel gemacht. Er log mich über Wochen an, wo diverse Dinge in seinem Zimmer auftauchten. Durch Zufall kam es vor 4 Wochen raus. Er zeigt keine Reue, er ist respektlos zu mir, hat ADHS und diverse Störungen, lässt keine Behandlung zu. Wir sind seit Jahren in der Erziehungsberatung, aber wenn Kind nicht mitmacht, nur Erfolg, wenn Kind nicht mitmacht. Ich bin hilflos, da keine Konsequenzen, das weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt weitergehen sollte oder weitergehen würde, aber ich glaube, es ist relativ klar, was das Problem ist. Also der 15-Jährige verweigert sich allem.
Also da bin ich tatsächlich aus der Ferne überfordert, weil da müsste ich jetzt eigentlich mit euch sprechen und
Ah, und da hilft Konsequenz ja, hilft, war der, der.
Ja, okay. Und da hilft es ja auch nicht, jetzt euch zu sagen, sucht euch eine Beratungsstelle, sucht euch dies, sucht euch jenes, das habt ihr ja schon alles. Da habe ich so viele Fragen, dass ich nicht, ich überlege jetzt gerade mal, ob ich irgendwie was Sinnvolles beitragen. Also zum einen, erstmal, das tut mir leid und am liebsten würde ich dich jetzt mal ganz fest in den Arm nehmen. Weil das ist wirklich schrecklich. Das ist schrecklich, dieses Gefühl, ne, ich liebe mein Kind und bin aber auch sauer und all diese Gefühle da in sich zu haben und irgendwie nicht zu wissen, ja, was mache ich denn? Ich will dem ja helfen und ich will auch irgendwie wieder ein entspanntes, schönes Leben haben mit ihm zusammen und ich weiß nicht wie und offensichtlich die Erziehungsberatungsstelle auch nicht. Also es ist tatsächlich so, auch da ist der sozialpsychiatrische Dienst gar nicht so verkehrt. Also auch wenn sich dein Sohn weigert, verweigert er sich vielleicht nur dir und euch. Also es gibt ja eventuell schon die Möglichkeit, dass jemand von außen irgendwie einen Zugang zu deinem Sohn kriegen kann. Weiß ich nicht. Wie gesagt, würde ich wirklich am liebsten mit dir sprechen, persönlich. Es gibt beim Jugendamt, ich weiß nicht, ob das überall so heißt oder vielleicht auch nicht mehr so heißt, weil meine Tätigkeit als Sachverständige fürs Familiengericht ist ein bisschen her. Es gibt sowas, das nennt sich Erziehungsbeistandschaft. Zumindest hieß es so früher. Wenn ihr das googelt, werdet ihr wahrscheinlich irgendwie das finden, wie es jetzt heute heißt. Also man kann schon eine Hilfe beantragen beim Jugendamt, die wirklich explizit für diesen Jugendlichen ist. Also, dass
die
der
kommen dann
eine neue.
Nach Hause oder wie?
Die kommen nach Hause oder die meistens kommen sie nicht nach Hause, sondern gehen mit denen Eis essen, Bogenschießen, irgendwas machen. Oder vielleicht sind die ersten Termine auch zu Hause. Also ich glaube, die arbeiten da auch unterschiedlich. Aber es gibt die Möglichkeit, dass eine professionelle, neutrale dritte Person quasi versucht, da jetzt irgendwie eine Beziehung zu eurem Sohn aufzubauen. Vielleicht habt ihr das aber auch schon versucht, das weiß ich nicht. Aber das wäre jetzt was mir noch einfallen würde, was vielleicht diesen Kreislauf durchbrechen könnte, weil ich das Gefühl habe, du oder ihr habt jetzt alles versucht, was irgendwie ging und kommt nicht weiter. Und vielleicht wäre da jetzt eine Person von außen hilfreicher, als dass ihr es weiter versucht. Zumal ich mir denke, ihr seid wahrscheinlich auch ein bisschen am Ende eurer Kräfte gerade. Also vielleicht ist das was euch helfen kann.
Kannst du den Begriff noch mal sagen, wie hieß es?
Erziehungsbeistandschaft.
Okay, das kann man googeln und dann
also auch wenn es den Begriff nicht mehr gibt, findet man wahrscheinlich über Umwege oder einfach sich beim Jugendamt oder beim sozialpsychiatrischen Dienst informieren und tatsächlich, also man kann da schon auch, ich weiß, es haben immer alle Angst beim Jugendamt anzurufen, deswegen dann ruft beim sozialpsychiatrischen Dienst an und schildert das und fragt, gibt es eine Form von Hilfe jetzt erstmal für den Sohn? Um da irgendwie einen Kontakt herzustellen, weil für mich klingt es jetzt so, als wäre der so, ja, als würdet ihr keinen Kontakt zu ihm so richtig haben können und irgendeine erwachsene Bezugsperson braucht's ja und vielleicht kann die von außen kommen und da hilfreich eingreifen.
Alexander, magst du da noch was ergänzen? Du musst dein Mikro einschalten.
Nee, ich habe nichts zu ergänzen. Ich habe nur gerade gesehen, dass im Chat unten Schildiger geschrieben hat, das haben sie schon alles probiert, das ist alles gescheitert, inklusive mit dem Erziehungsbeistand.
Wow.
Aber okay. Da sind wir jetzt natürlich an einem Punkt, wie du schon sagst, da müsste man nochmal genau hingucken. Das waren alles großartige
Alles Ideen. Gescheitert, verdammt. Ich bin spontan jetzt gerade ratlos.
Ist alles gescheitert.
Vielleicht fällt mir noch was ein.
Was ist das dann, wenn man jetzt mal in Anführungsstrichen bei einem Härtefall, was macht man da?
Ich kann das so nicht.
Geht nicht.
Okay. Also,
Das tut
mir sehr, sehr leid. Ich hätte wirklich gerne geholfen, aber sozialpsychiatrischer Dienst auch schon alles gemacht.
Naja, wenn das so ist, Ja. Also ich meine, das, man muss es ja immer wieder sagen, das hier ist ja keine Therapie.
Ja, mir tut es so leid, weil ich eben auch mir vorstellen kann, wie sich das anfühlt. Und ein 15-Jähriger ist, das ist halt wirklich so ein blödes Alter, wo die schon noch erreichbar sind, aber eben nicht mehr so leicht irgendwie zu erreichen wie jetzt ein 8-Jähriger. Auch da gibt es Unterschiede. Es gibt auch 8-Jährige, die nicht erreichbar sind, so ist es nicht. Aber bei 15-Jährigen, man hat halt dann noch diese 3 Jahre, bis sie 18 sind, wo man tatsächlich noch was tun kann, weil man es darf. Aber ich bin wirklich kein Freund von irgendwelchen Zwangseinweisungen oder sonst irgendwas. Also das kann man nur im Einzelfall und nur, wenn man sehr, sehr, sehr genau geguckt hat und es gar keine andere Möglichkeit gibt, dann kann man sowas in Erwägung ziehen. Aber das möchte ich jetzt hier wirklich nicht raten.
Magst du
jetzt kann ich nur Daumen drücken.
Magst du noch was ergänzen, Alexander?
Nein, also da ist auch Sophia die Expertin. Ich würde nur sagen, Tommy, ich weiß nicht, wie viele Fragen noch offen wären, also vielleicht noch 1 oder 2 und dann kollabiere ich hier auf dem Sofa.
Wenn du es noch bis zum Sofa schaffst.
Also er sitzt doch auf dem Sofa.
Ich wollte gerade sagen, ich sitze auf dem Sofa.
Also. Lesensfreude. Eine Freundin von mir geht es in letzter Zeit offensichtlich psychisch nicht gut und sie macht ihrem Frust und Schmerz Luft, indem sie anderen gegenüber ausfällig und ungerecht wird. Kann man da als Außenstehende was machen? Ich glaube, für eine Therapie ist sie nicht offen.
Naja, wenn du mit ihr gut befreundet bist und dir das auffällt, kannst du vielleicht jetzt, wenn ihr eine 1 zu 1 Situation habt, das mal ansprechen, dass dir das aufgefallen ist. Dass du sagst, Mensch, in letzter Zeit warst du mal auch ungerecht und übellaunig und warst vielleicht ein bisschen kurz an oder schnippisch oder wie auch immer. Gibt es ein Problem? Vielleicht, das ist mir an dir aufgefallen. Also da würde ich erstmal versuchen, ein Gesprächsangebot zu liefern. Vielleicht ist man ja auch froh, wenn man sich mal öffnen kann. Also das ist immer so ein bisschen abhängig davon natürlich, wie eng eure Freundschaft, eure Beziehung miteinander ist. Aber das wäre der erste Schritt. Also zu sagen, ich glaube, du hast ein psychisches Problem, jetzt mach mal eine Therapie, ist natürlich schlecht. Aber du kannst natürlich, wenn es dich betrifft, wenn sie dir gegenüber ungehalten ist, schnippisch ist oder was du auch da beschrieben hast, das darfst du natürlich als Freundin auch mal adressieren, eben nicht vorführend und nicht konfrontativ, vielleicht in einer Gruppensituation, das ist dann immer doof, aber wenn ihr die Gelegenheit habt, mal unter 4 Augen was gemeinsam zu machen oder aber mal so eine Situation zu suchen, zu sagen, sollen wir beide uns mal auf einen Tee, einen Kaffee treffen und dann zu sagen, mir liegt viel an dir, mir ist das aufgefallen, ist was los, über das du reden möchtest. Das wäre so der erste Schritt, den ich mal anbieten würde. Manchmal ist es auch so, dass man das vielleicht selber so unbewusst spürt. Also gerade wenn psychische Belastungen sehr stark werden, dann ist das manchmal tatsächlich so, dass die Lunte ein bisschen kurz ist, um es mal salopp zu formulieren. Und manchmal braucht es dann jemanden, der einem das einmal auch spiegelt, weil wir selber ja immer auch gut darin sind, uns selber was vorzumachen. Damit man dann sagt, ist das vielleicht wirklich so? Das wäre so mein Ratschlag für den ersten Schritt und dann mal zu schauen, was passiert.
Ich werfe mal ganz kurz nur ein, bevor ich das vergesse. Schildigirl 75, nicht, dass du es übersehen hast. Die Seuche Marie hat dir geschrieben. Vielleicht magst du mir privat schreiben. Sie arbeitet nämlich beim Jugendamt und kann dir vielleicht Tipps geben. Ne? Nicht, dass du das übersehen hast. Entschuldige, Sophia.
Jetzt bin ich raus. Was? Dein Einwurf habe ich nicht verstanden. Alles, was Alexander gesagt hat und ja, also ich würde auch das Gespräch suchen und gucken, passiert da was. Wenn es so ist, dass sie vielleicht auch in so einem Gespräch dann ungehalten ist, dann könntest du auch sagen, du pass mal auf, mir geht's damit nicht gut. Wie können wir denn da was ändern? Ne? Also es geht ja jetzt nicht nur um deine Freundin, aber auch. Aber wenn du merkst, du kommst da nicht weiter und das belastet dich, dann kannst du auch ruhig einfach sagen, für mich ist es schwierig und können wir da irgendwie einen Weg finden. Ich merke, dass ich heute so das Gefühl habe, ich möchte am liebsten alle umarmen, weil ich jetzt auch so das Gefühl hatte, selbst wenn die dich ankackt, würde ich sie vielleicht gleich einfach in den Arm nehmen und gucken, was passiert. Weil manchmal hilft es ja. Manchmal ist es aber auch total übergriffig und man sollte das nicht machen.
Ja, das war's für heute tatsächlich, weil der Alex.
Keine Fragen mehr.
Nee, weil krass. Du nämlich Post-Covid hast, aber vor allem, weil der Alexander Waschgau nur noch mit Mühe sein Gesicht unter Kontrolle hat und dieses leicht suffisante Lächeln gerade noch hinkriegt und gleich auf die Tastatur fällt und in den Chat Oxo, Oxo, Oxo schreibt mit seinem Gesicht.
Ich glaube, ja, wir müssen auch Alexa anrufen, dass sie ihn da rausholt aus diesem Zimmer. Da kommst du gar nicht alleine mehr raus, gell? Nee. Hast jetzt deinen Ton eigentlich schon abgeschaltet? Ja, ne?
Ist ja, einfach nur noch. Nein, er wäre noch da, der Ton, aber ich habe einfach nichts mehr zu sagen.
Also dann.
Und das will was heißen.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, ich muss aber noch was sagen, denn. Aha. Denn und Steffen, falls ihr zuschaut, ich habe es euch noch nicht geschrieben, nächste Woche totgequatscht, muss leider nochmal ausfallen, ich schaff's einfach nicht. Also ich schaffe dieses Konzept hier, weil ich hier eine irrsinnig großartige Unterstützung habe, aber totgequatscht ist so meine eigene Sendung, wo ich den Chat im Griff haben muss und gucken muss, beziehungsweise will, und ich will da auch präsent sein und ich will das auch richtig gut machen, wenn ich mir schon einen Gast einlade, und dafür bin ich einfach noch nicht fit genug und deswegen muss das nochmal ausfallen. Ich hoffe auf den nächsten Monat. Ja.
Es wird sehr viel gedankt, es wird sehr viel gute Besserung geschrieben. Ein Wort für eine Sophia, eine Welt für uns. Gute Besserung, liebe Grüße, klapp, 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 und viel allgemeines Geflausche. Vielen
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Und danke für eure Fragen.
Ja, vielen Dank für eure Offenheit. Danke für eure Fragen. Und auch, dass ihr immer untereinander einander helft. Das sei nochmal auf den Discord hingewiesen. Das ist auch eine wunderbare Sache. Und also seid ein bisschen vorsichtig damit, euch gegenseitig rumzutherapieren. Das kann unter Umständen ein Problem sein.
Gerade wenn es euch nicht gut geht, immer auch die eigenen Energiereserven beachten. Das ist ja gerade das, denen es nicht so gut geht, die selber gerade so ein bisschen schlapp sind, dann aber trotzdem auch sagen, dafür habe ich noch Energie. Das ist total lieb. Mhm. Aber fragt euch bitte ernsthaft, ob ihr sie habt.
Ja.
Achtet. Jeder sollte auf sich auch mal achten. Vielleicht.
So. Und wir achten jetzt alle auf den Alexander von Waschgau, weil der nämlich gerade runterfährt. Piu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Alle bekloppt, alle bekloppt, alle.